Deutschlandfunk Nova. Update.
Bisher standen der mutmaßlich rechtsextreme Oberleutnant Franco A. und ein Student aus Offenbach im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Heute wurde ein weiterer Soldat festgenommen. Das hat die Bundesanwaltschaft mitgeteilt. Was bisher bekannt ist, das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplinter.
Update.
Der 27-jährige Soldat wurde heute in Kehl in Baden-Württemberg erst vom militärischen Abschirmdienst, also dem Militärnachrichtendienst, befragt und dann von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen, erklärte Staatsanwältin Frauke Köhler, Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft.
Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus gemeinsam mit dem bereits Ende April festgenommenen Franco A. und Matthias F. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.
Maximilian T. war laut Bundesanwaltschaft eng mit Franco A. befreundet. Die beiden haben auch in der gleichen Einheit gedient, in der 2. Kompanie des Jägerbataillons, die im französischen Illkirch stationiert ist. Franco A. hatte sich als syrischer Flüchtling registrieren lassen und hatte auch teilweise unter der falschen Identität in Flüchtlingsunterkünften gewohnt und Behördengänge absolviert.
Die dadurch entstandenen Abwesenheiten von Franco A. an seiner Dienststelle rechtfertigte zumindest teilweise der heutig festgenommene Maximilian T. mit falschen Entschuldigungen gegenüber Dienstvorgesetzten.
Mit dieser falschen Identität sollte Franco A. nach Informationen der Bundesanwaltschaft auch einen Anschlag ausführen, um so den Verdacht auf die in Deutschland registrierten Asylbewerber zu lenken. Ziel des Anschlags sollten demnach hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens sein, die sich aus Sicht der Festgenommenen für eine falsche Flüchtlings- und Ausländerpolitik einsetzten. Die haben die drei in einer Liste festgehalten und in die Kategorien A bis D eingeteilt.
Unter der Kategorie A war unter anderem Bundespräsident AD Joachim Gauck und Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas erfasst.
Gegen Maximilian T. wurde Haftbefehl erlassen. Bei den Ermittlungen gegen Franco A. in Illkirch waren in der Kaserne Wehrmachtsandenken gefunden worden. Deshalb hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, angeordnet, alle Kasernen auf Wehrmachtssammelstücke und verbotene Nazi-Symbole zu durchforsten. Ursprünglich hatte das Ministerium angekündigt, dass es heute einen Zwischenbericht geben soll. Ein Sprecher sagte aber, dieser Bericht sei nur intern. Ergebnisse sollen heute in einer Woche vorliegen.
Kein Kommentar, doch Meinung. Michelle twittert, tja, und wieder rückt die Bundeswehr in den Fokus. So viel zum Thema Einzelfall. In der Truppe ist der braune Geist leider stärker ausgeprägt. User NoiseTunes sieht das anders. Die beste Zeit meines Lebens hatte ich bei der Bundeswehr und ein paar schwarze Schafe stehen nicht für die gesamte Truppe. Mary Süder schreibt bei Facebook, ich hoffe, dass alle Beteiligten ermittelt werden. An die mit Sicherheit Auftauchenden und was ist mit Links und was ist mit den Flüchtlingen, Kreischer, ihr nervt. Hier geht's um Rechtsterrorismus, so gern ihr diese Tatsache auch verschleiern wollt. Andi Springer meint, zwei Behörden hätten versagt. Der militärische Abschirmdienst hat die Aufgabe, das Personal zu durchleuchten. Und der Sachbearbeiter einer Behörde, die zuständig für Asylverfahren ist, sollte zumindest merken, dass der vor ihm stehende Mensch noch nicht mal auf Arabisch guten Tag rausbringt, oder? Cornelius K. meint bei tagesschau.de, machen wir uns doch nichts vor. Unsere Schönwetterdemokratie, wie wir sie bislang kannten, wird zeitgleich von mehreren Seiten attackiert. Von den rechten Spinnern, von islamistischen Spinnern und, ja auch die gibt's immer noch, von linksextremen Spinnern. F.W. Stonemeyer schreibt, es zeigt sich, dass der Kurs von Ursula von der Leyen richtig ist. Auf die Befindlichkeiten der Soldaten kann keine Rücksicht mehr genommen werden. Schonungslose Aufklärung und Säuberung von Rechtsradikalismus ist alternativlos.
Was sonst noch wichtig war?
In Berlin stehen seit heute 7 Männer wegen eines Brandanschlags auf einen Obdachlosen vor Gericht. 6 von ihnen sind wegen versuchten Mordes angeklagt, einer wegen unterlassener Hilfeleistung. Staatsanwalt Martin Glage.
Wir gehen davon aus, dass der Geschädigte sich zum Schlafen gelegt hat und insofern arglos war und auch wehrlos zum Zeitpunkt der Tat. Und außerdem das Mordmerkmal der Grausamkeit, weil man davon ausgehen kann, dass ein Verbrennen eine besonders grausame Tötungshandlung ist. Wir gehen nicht von einer Art Tötungsabsicht aus, aber von einem sogenannten Eventualvorsatz.
Die 7 jungen Männer sollen die Tat an Weihnachten letzten Jahres gemeinsam begangen haben, und zwar spontan, aus Langeweile. Der schlafende Obdachlose konnte gerettet werden, weil Fahrgäste in der U-Bahn-Station seine brennenden Sachen löschten und den Mann weckten.
Also grundsätzlich weiß man ja, dass Plastiktüten sehr gut brennen und der Kopf lag auf dieser Plastiktüte. Und außerdem haben wir tatsächlich ein Experiment an der Bundesanstalt für Materialwirtschaft durchführen lassen, die das mal nachgestellt hat. Und danach hätte es tatsächlich Sekunden später zu einem sehr großen Feuer kommen können, was den Geschädigten dann sicherlich schwer verletzt, wenn nicht eben aber auch getötet hätte.
Der Fall hatte in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Mehrere der Angeklagten waren als Minderjährige ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen, aus Syrien und Libyen. Der Mandant von Rechtsanwalt Ingmar Pauli zum Beispiel war zum Zeitpunkt der Tat noch nicht mal 16, kam als unbegleiteter Flüchtling nach Berlin und war offenbar ausgerechnet an Weihnachten ohne Aufsicht eines Betreuers.
Wir haben so viele minderjährige Flüchtlingskinder in Deutschland, aber dass wir uns vernünftig um diese Kinder kümmern, ist eigentlich nicht zu sehen. Es ist eigentlich ein Unding, dass Jugendliche, sprich 16-, 15-Jährige, 16-Jährige um die Uhrzeit in Berlin unterwegs sind. Und man sich denkt, da müsste eigentlich dann der Staat die Verantwortung übernehmen. Und wenn man dann noch weiß, dass er von Flüchtlingsunterkunft zu Flüchtlingsunterkunft gezogen ist, ist das nicht alles sehr positiv.
6 der Täter stellten sich der Polizei, nachdem die mit einem Video aus der Berliner U-Bahn an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Hauptverdächtige wurde festgenommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade auf Nahostreise und hat sich zum Abschluss mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas getroffen. Der ist bereit, sich mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu treffen, um über eine Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Das Treffen soll unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Donald Trump stattfinden, so Abbas.
Besonders wichtig war das Treffen mit US-Präsident Trump vergangene Woche, der unsere Einladung angenommen hat. Wir freuen uns, ihn bald in Bethlehem zu begrüßen. Wir haben ihm Unterstützung zugesagt und ein Treffen mit Israels Ministerpräsident unter US-Vermittlung, um Frieden zu schließen.
Auch Bundespräsident Steinmeier hat bei seiner Nahostreise zu einer Zwei-Staaten-Lösung aufgerufen. Vor dem Bundesverfassungsgericht geht es seit heute um die Frage, wie viele Informationen die Bundesregierung dem Parlament geben muss. Die Grünen im Bundestag werfen der Regierung vor, dass sie ihnen zu mehreren Themen nicht genügend Antworten gegeben hat und haben deshalb geklagt. Konkret geht es zum Beispiel um die steigenden Kosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 und um die Finanz- und Bankenkrise. Hier bekamen die Grünen ihrer Ansicht nach nicht ausreichend Informationen. Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele.
Die Bundesregierung hat uns das verweigert. Wir finden das nicht in Ordnung, weil wenn wir Steuergelder dahin geben, dann kann es nicht mehr das Geschäftsgeheimnis vorgehen, sondern dann geht das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der Bevölkerung, des Parlaments vor, nämlich zu wissen, für was wird das Geld da ausgegeben, diese Milliarden, die wir dahin gegeben haben.
Die Verfassungsrichter haben sich ausnahmsweise 2 Tage Zeit genommen für die mündliche Verhandlung, weil es, so Präsident Andreas Voskuhle, bei dem Fragerecht der Abgeordneten um eines der wichtigsten Werkzeuge für die Demokratie geht.
In der politischen Realität ist es eine der effektivsten Waffen der Opposition in der politischen Auseinandersetzung mit der Regierung. Ein Mittel der Opposition, welches zu seiner Wirksamkeit grundsätzlich auf Öffentlichkeit angewiesen ist.
Im konkreten Fall hatten die zuständigen Ministerien zu den Anfragen der Grünen nur wenig gesagt und das mit den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Banken und Unternehmen begründet. Allerdings ist die Regierung laut Grundgesetz verpflichtet, den Bundestagsabgeordneten Fragen zu beantworten. Das Urteil wird erfahrungsgemäß in ein paar Monaten erwartet.
Was noch wichtig wird:
Ende September 2015 hatten die europäischen Innenminister mehrheitlich beschlossen, dass 120.000 Flüchtlinge von Italien und Griechenland aus auf andere EU-Länder verteilt werden sollen. Ungarn und die Slowakei waren damit nicht einverstanden und haben beim Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt. Morgen startet der Prozess mit einer mündlichen Verhandlung. Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.
Und sonst in der Welt?
Die kenianische Polizei ermittelt in einem Fall, in dem sich ein 16-Jähriger umgebracht hat, offenbar beeinflusst durch ein Online-Spiel. Kenianische Medien berichten, dass er sich letzte Woche am Balkon seines Familienhauses erhängt hat, offenbar nachdem er im Internet eine Plattform besucht hatte, die Jugendliche immer wieder dazu auffordert, sich selbst zu verstümmeln und sich schließlich umzubringen. Die britische Zeitung The Sun und die Russian Times hatten schon über das Spiel berichtet. Dabei ist die Rede davon, dass schon im letzten Jahr rund 130 Suizide in Russland im Zusammenhang mit dem Spiel verübt wurden. Im Iran können Ehemänner ihren Frauen verbieten, das Land zu verlassen. Diese Regel trifft jetzt die erste iranische Paralympics-Siegerin. Sarah Nemati hatte bei den Paralympics in London Gold und Bronze im Bogenschießen gewonnen. In Rio war sie bei der Eröffnungsfeier Fahnenträgerin für ihr Land. Mit ihrem Mann läuft es dagegen offenbar nicht so gut. Zumindest sagt der, dass Nemati ihn verlassen hat und die Scheidung will. Er hat ihr daraufhin die Ausreise verboten, auch für Sportwettbewerbe. Er sagte, er wolle sie zurück. Und bis dahin werde er nicht zulassen, dass sie das Land verlässt. Im Iran ist eine Scheidung kaum machbar, ohne dass der Mann einverstanden ist. Die Frauen müssen dafür meistens einen juristischen Marathon bestehen. Eltern mit niedrigem IQ, Nachwuchs mit hohem IQ. Und das ganz ohne Genmanipulation. Das verspricht eine hinduistisch-nationalistische Organisation in Indien, Paaren mit Kinderwunsch. Die Leiterin der Einrichtung im westindischen Bundesstaat Gujarat hat der Nachrichtenagentur AFP ein Interview gegeben. Sie behauptet, dass Eltern durch bestimmte Verhaltensregeln ihr Erbgut beeinflussen können. Mit der richtigen Ernährung und der Vermeidung schlechter Gedanken sollen die Eltern in der Lage sein, die, Zitat, mentale, körperliche und spirituelle Qualität für ihr Kind zu erreichen. Wissenschaftlich belegt ist das alles nicht und auch innerhalb Indiens gibt es Kritik an dem Konzept. Indische Medien schreiben von Methoden aus dem Strategiebuch der Nazis. Trotzdem sind zurzeit 400 Paare in dem Institut in Behandlung.
Wissensnachrichten.
Immer nur brav sein, das ist doch echt langweilig. Auch deswegen gibt es inzwischen einige Filme und Serien mit Helden, die auch mal so richtig fies sein können. Breaking Bad und House of Cards zum Beispiel. Aber warum ist das eigentlich so, dass wir Bösewichte auch toll finden? Das haben Forscher der Uni Buffalo versucht herauszufinden. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Was kam denn dabei raus?
Also die Forscher haben mehrere Tests dazu gemacht. Die Teilnehmer mussten sich Bilder anschauen von Helden und von Bösewichten oder eben Geschichten über die lesen. Und so wurde geprüft, was das mit uns macht. Ob wir jetzt einen Held oder einen Bösewicht alleine bewerten oder in Kombi mit seinem Gegenspieler. Und das Ergebnis war, wenn die Leute zuerst den Bösewicht gesehen haben und dann erst den Helden, dann haben sie die Unterschiede zwischen beiden größer gesehen. Und daraus schlussfolgern die Forscher, dass es eben auf den Vergleich ankommt. Je böser der Anti-Held, desto besser und toller nehmen wir den Helden wahr.
Also wenn die Hauptfigur Walter White bei Breaking Bad zwar irgendwie moralisch verkommen ist, aber die anderen noch mehr, dann ist er gar nicht mehr so schlecht.
Ja, genau. Und jemand, von dem wir böse Taten erwarten, der hat noch einen Vorteil, weil wenn der mal was Gutes macht, dann ist das in unseren Augen noch viel, viel mehr wert. Dazu haben die Forscher auch einen Test gemacht.
Wer vor rund 300.000 Jahren Held und wer Antiheld war, das ist nicht so ganz klar. So wie es aussieht, haben unsere Vorfahren vom Homo sapiens in Afrika damals jedenfalls schon eine andere Frühmenschenart getroffen.
Ja, und das ist eine Riesensache, weil das hatte man bisher für überhaupt nicht möglich gehalten. Vor 2 Jahren hatte man in einer Höhle in Südafrika mehrere zum Teil extrem gut erhaltene Skelette gefunden und die gehörten einem neuen Frühmenschen, den hat man Homo naledi getauft. Und jetzt haben eben Forscher diese Überreste datiert auf ein Alter von so rund 240.000 Jahre. Aber da war ja eigentlich der Homo sapiens in Afrika unterwegs und man dachte auch, der wäre da alleine unterwegs gewesen. Und noch eine Überraschung war, dass die überhaupt so jung waren, diese Knochen, weil der Homo naledi sah vom Körperbau eher aus, als hätte der schon vor 1 Million Jahre gelebt und nicht erst vor 250.000 Jahre. Insofern beides eine echte Überraschung.
Haben sich die beiden, der Homo sapiens und der Naledi, denn getroffen, vielleicht sogar Kinder zusammen gehabt, wie der Sapiens und der Neandertaler?
Also die Forscher, die meinen, sie kamen vermutlich schon in Kontakt, aber wie der dann ablief, ob die sich gegenseitig eher bekriegt haben oder eher mal gekuschelt, das weiß man auch nicht und das versucht man jetzt rauszufinden.
Für eine Geige vom legendären Baumeister Stradivari kann man schon mal mehrere Millionen Euro hinlegen, besonders weil sie so einzigartig klingen soll.
Ja, schade nur, dass sie das leider gar nicht unbedingt tun. Französische Forscher haben den Klang mal getestet mit Musikern, die nicht wussten, auf was für eine Geige sie spielen, auf einer echten Stradivari aus dem 17. oder 18. Jahrhundert oder auf einer modernen Geige. Und die Zuhörer, die wussten es auch nicht. Und hinterher wurden sie eben gefragt, was klingt besser. Und weder die Geiger noch die Gäste konnten die alten und die neuen Geigen unterscheiden. Und zum Teil fanden sie den Klang der neuen Geigen sogar eher ein bisschen besser. Also das Gleiche war vor 3 Jahren bei einem Experiment mit Profigeigern rausgekommen. Die hatten aber eben nicht in Konzerthallen gespielt. Insofern große Neuigkeit heute. Allerdings muss man auch ein bisschen vorsichtig sein bei der Untersuchung. Es waren nämlich Forscher beteiligt, die jetzt sagen, ja, wir haben auch mal mit Geigenherstellern zu tun.
Danke, Sophie.
Wetter.
Der Abend geht im ganzen Land trocken zu Ende. Im Norden kann ab der Nacht Regen runterkommen. Der breitet sich morgen dann auch im Osten aus. Im Norden und Osten maximal 12 Grad. Im Rest des Landes Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.